Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Unsterblich wirst du nicht vom Zugucken. Große Dinge passieren nur, wenn du in Kauf nimmst, der Depp zu sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Darts Master, deinem Podcast für mentale Stärke und heute auch wieder in gewohnter Länge. Ich bin zurück aus dem Urlaub und voller neuer Eindrücke. Wir schreiten hier Woche für Woche nahtlos weiter voran. Wir verbessern dein Mindset, wo wir nur können. Und es war in der letzten Woche jetzt nicht viel Profi-Darts, aber ich habe einige Eindrücke gewonnen, die nicht nur aus dem Darts kommen, aber auch aus dem Darts kommen und die ich euch heute in der Folge einfach mitgeben möchte, weil ich weiß, was das für euch und für euer Mindset, für eure Einstellung für einen Impact haben kann, wenn ihr euch die Dinge aus der richtigen Perspektive anschaut, weil darum geht's. Mir geht's nicht darum, Leute an Pranger zu stellen für etwas, was sie machen oder nicht machen. Mir geht's darum, die mentale Seite zu zeigen und warum aus mentaler Sicht da vielleicht einfach Potenzial auf der Strecke bleibt. Darum geht's. Und ihr kennt das, wir starten aber erstmal ganz anders rein, nämlich mit meinem mentalen Moment der Woche. Und der kommt aus dem Darts und zwar von einem Elfjährigen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich habe einen neuen Kunden in meinen Reihen und es ist der jüngste Dartspieler, den ich habe. Und es ist Ben Schneider. Der ist gerade mal 11 Jahre. Er ist der einzige Deutsche, der im Förderprogramm von Target ist. Und wo zum Beispiel auch Mitchell Laurie und so drin sind. Und Ben hat in der vergangenen Woche bei der JDC Germany Tour mitgespielt. Und da haben am Wochenende 4 Turniere stattgefunden. 2 am Samstag, 2 am Sonntag. Und wir haben in der Woche vorher unsere erste Session gehabt, Ben und ich. Und Ben ist dann zu dem Turnier gefahren und scheidet im ersten Turnier relativ früh ein bisschen unglücklich aus. Und dann habe ich eine Zeit lang erstmal nichts mehr gehört. Am Abend hat mir dann der Vater geschrieben und gesagt, ey, Turnier 2 hat er gewonnen. Und Sonntagabend schreibt mir dann Bens Papa, er hat am Sonntag auch beide Turniere gewonnen. Und das heißt, von 4 Turnieren gewinnt Ben an diesem Wochenende 3. Aber das ist gar nicht mein mentaler Moment, sondern mein mentaler Moment ist, dass Ben als 11-Jähriger im ersten Turnier komplett unter seinen Erwartungen bleibt. Also einen maximal schlechten, aus mentaler Sicht maximal schlechten Start in so ein Turnierwochenende hat. Und seine Eltern haben mir auch erzählt, früher hätte er irgendwie anders darauf reagiert. Früher haben sie ihn dann anders wahrgenommen. Aber diesmal hat Ben es irgendwie geschafft zu sagen, okay, ich habe ja noch 3 vor mir und da hole ich jetzt das Maximum raus. Jetzt zeige ich es ihnen erst recht. Dass dann 3 Turniersiege gleich dabei rauskommen, ist einfach gigantisch und zeigt aber, was passieren kann, wenn man die richtige mentale Einstellung, die richtige Bewertung einer Situation hat. Denn diese Situation ist jetzt nicht komplett neu für Ben gewesen und die hat er auch nicht immer schon so gemeistert, sondern das Mentale, und deswegen ist es der mentale Moment der Woche für mich, ist, dass Ben es geschafft hat, aus diesem Rückschlag im ersten Turnier keinen negativen Impuls rauszuziehen, sondern einen positiven weitergemacht hat, sich vertraut hat, das heißt sein Selbstvertrauen nicht auf die Säule des Ergebnisses gestellt hat, sondern auf die Säule seiner Abläufe, seines Spiels. Und daraus entsteht echtes Selbstvertrauen. Da habe ich auch schon mal ein Webinar drüber gehalten, über was ist die Säule von echtem Selbstvertrauen. Das darf nie das Ergebnis sein, weil das Ergebnis ist nicht immer da. Und wenn du dich nur ans Ergebnis koppelst, dann wird dein Selbstvertrauen aber auch ganz bröckelig sein. Und diese Säule ist sehr wackelig. Und das hat Ben eben diesmal geschafft und hat sich davon eben nicht runterziehen lassen, sondern ist selbstbewusst, voller Selbstvertrauen geblieben und hat dann einfach 3 Turniersiege eingefahren und sich damit auch jetzt schon die Quali für die WM in Gibraltar gesichert. Deswegen, Ben, nochmal von dieser Seite auch, ich bin stolz auf dich, wie du das vor allem aus mentaler Sicht geleistet hast. Das wiegt für mich immer noch viel mehr als das reine Ergebnis. Und da entsteht im Endeffekt auch schon der erste kleine Takeaway für euch. Koppelt euch nicht zu sehr an dieses Ergebnis. Ein Ergebnis kommt und geht und das Ergebnis haben wir nie komplett unter Kontrolle. Wir können alle Dinge richtig machen, aber trotzdem ein Spiel verlieren, weil der Gegner besser war, weil auch mal das Quäntchen Glück vielleicht gefehlt hat. Das gehört dazu. Schaut euch die Profis an, da gewinnt auch nicht nur Littler und Humphreys die Players Championship-Spiele. Gut, Littler tritt aktuell nie an, aber auch die anderen, ne? Die gewinnen ja auch nicht immer alles. Es gibt einige, die da sehr konstant sind und das sind meistens aber die, die einfach von Haus aus wissen, was sie können. Und sich eben nicht abhängig machen von dem Ergebnis, quasi das Ergebnis brauchen, um gut zu spielen. Natürlich hilft uns das, aber das Ergebnis kommt paradoxerweise schneller auf dich zu, wenn du dich gedanklich vom Ergebnis löst, wenn du dich gedanklich davon löst, ein Ergebnis erzeugen zu müssen und dich mehr darauf konzentrierst, was bringt mich zum Ergebnis. Und das ist das, was Ben mit gerade einmal 11 Jahren geschafft hat. Und da bin ich gespannt, wie er das weitermacht. Und ich bin froh, dass Ben und seine Eltern gesagt haben, wir möchten auch im mentalen Bereich so früh schon beginnen. Denn ich habe immer wieder Leute, die sagen, oh, in dem Alter brauchst du das noch gar nicht machen und der muss erstmal Kind sein, lass ihn erstmal Kind sein, der soll seine Erfahrungen so machen. Ben bleibt auch Kind. Ich mache mit dem ja nicht sonst irgendwas. Mein Mentaltraining für Kinder sieht auch anders aus wie das für Erwachsene. Das heißt, da passe ich mich natürlich immer auch dem Kind an. Zum Beispiel gehen die Sessions auch gar nicht so lang, weil die Aufmerksamkeitsspanne auch gar nicht so lang ist. Und weil er natürlich seine eigenen Erfahrungen machen soll. Aber ich muss ein Kind meines Erachtens auch nicht ins offene Messer laufen lassen. Denn da entsteht nämlich genau die Abkürzung, dass Ben nicht die Fehler machen muss, die ich schon mal gemacht habe oder andere Kunden gemacht haben oder. Sondern Ben kann von der Erfahrung anderer profitieren oder andere in dem Alter. Und deswegen habe ich auch einige Kinder im Coaching tatsächlich. Und damit starten wir jetzt mal rein zu meinem Hauptthema, zu meinem Thema der Woche. Und das Thema der Woche kommt nicht aus dem Darts, sondern von unserer deutschen Nationalmannschaft. Ich habe darüber schon ein Reel gemacht, ich habe mir aber gedacht, ich nehme das mal noch mit in den Podcast rein, weil hier kann ich noch viel besser und ausführlicher erklären, wie ich das ganze Ausscheiden aus mentaler Sicht sehe. Und vor allem, und das ist das Wichtige, ich bin ja kein Fußball-Podcast, aber daraus entsteht ganz viel für euch, weil das, was die Spieler da vielleicht ein Stück weit offenbart haben, das könnt ihr 1:1 für euren Checkbereich zum Beispiel oder wichtige Turniere auch übernehmen. Denn das, was die da machen, Elfmeterschießen, ist wie ein Dart schmeißen. Da bist du komplett auf dich gestellt. Ja, du hast natürlich noch den Gegner da im Tor, der darauf reagieren kann, aber ich sag mal, deine Ausgangslage als Schütze ist erstmal besser als die des Torwarts. Und so ist es beim Darts ja auch. Deine Ausgangslage ist besser als die deines Gegners, den du zugucken kannst. Und ich will gar nicht auf das ganze Spiel eingehen und es geht mir auch überhaupt nicht darum, dass man Paraguay schlagen muss innerhalb der regulären Spielzeit und so weiter. Das ist ja und mag sein, da will ich mich aber gar nicht so sehr reinzecken, weil erstens bin ich kein Fußballexperte, zweitens Frankreich gewinnt auch nur 1-0, also es ist jetzt auch nicht so, dass Paraguay tatsächlich Laufkundschaft war, aber ich glaube, da liegt der erste Fehler, das war in aller Köpfe drin. weil auch die Berichterstattung so war. Ich habe gewusst, dass Deutschland im Achtelfinale auf Frankreich treffen würde, bevor ich wusste, gegen wen Deutschland überhaupt im Sechzehntelfinale spielt. Das heißt, bevor diese Voraussetzung fürs Achtelfinale überhaupt geschaffen wurde, wurde schon über das Achtelfinale geredet. So war zumindest meine Wahrnehmung. So war meine Wahrnehmung nach außen. Und das ist das erste Problem. Von außen wird schon mal suggeriert, okay, Paraguay schlagen wir sowieso, danach kommt der Brocken. Und dann entsteht natürlich für dich als Spieler, und das darf aber eigentlich nicht passieren, aber ist vielleicht auch passiert, auch bei den Trainern und bei dem gesamten Umfeld der Mannschaft, schlagen wir schon irgendwie. Paraguay schlagen wir schon irgendwie. Und das ist nie gut. Ja, du darfst natürlich, also Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic ist auch immer reingegangen und gesagt, ich bin der Beste, ich gewinne das. Das ist klar. Aber die sind nicht damit reingegangen und gesagt, wir sind Selbstläufer. Ja, das ist nochmal ein Unterschied. Also da liegt Fehler Nummer 1. Mir geht es aber vor allem um die Situation des Elfmeterschießens. Und ich habe da auch schon mit anderen drüber diskutiert, die auch Fußballer sind, die auch als Fußballtrainer schon gearbeitet haben. Und das fand ich sehr interessant. Aber ich teile die Meinung nicht ganz, aber wir dürfen ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich sage euch meine Meinung. Was ich gesehen habe, ist, dass auf dem Spielfeld der Kapitän die Spieler abfragt, wer will schießen, und mehrere Spieler, darunter auch welche, die Führungsspieler sein wollen, die das auch gesagt haben, dass sie Führungsspieler sein wollen, eine Führungsrolle haben wollen, gesagt haben, nein, ich will nicht schießen. Nein, ich schieße nicht. Und ja, es ist okay, auch Nein zu sagen. Darum geht es mir auch primär nicht. Natürlich darf ich, wenn ich mich nicht wohlfühle, Nein sagen. Ich frage mich aber, warum ist das so? Wenn ich für die deutsche Nationalmannschaft spiele, wenn ich bei der WM dabei bin, wenn ich beim größten Turnier der Welt dabei bin, warum will ich dann einen Elfmeter nicht schießen? Warum entsteht in mir das Gefühl, nein, die Verantwortung will ich nicht tragen? Und das sehe ich als Problem. Weil das sind doch die Momente, für die du als Profispieler trainierst. Für die du als Spieler jeden Tag aufstehst, jedes Steinchen umdrehst. Wo kann ich mich noch verbessern? Was kann ich noch machen? Und die Schlussfolgerung für mich ist, die Vorbereitung war falsch. Oder die Vorbereitung war nicht unzureichend oder zu schlecht. Das heißt, ich mache weniger den Spielern den Vorwurf als dem Trainerstab. Ich habe bisher nicht gehört, dass das deutsche Team zur WM mit einem Mentalcoach oder mit einem Sportpsychologen gereist ist. Vielleicht habe es nur ich nicht gehört und das findet im Hintergrund statt. Okay, dann muss ich mich fragen, was war die Arbeit davon, von dem oder ihr? Weil in meinen Augen kann es nicht sein, dass erstens der Spieler das Gefühl bekommt auf dem Platz, ich will nicht schießen. Das ist das Erste. Der Spieler sollte so vorbereitet sein, dass er schießen will. Dass er diese Situation als Chance erkennt, sich ein Stück weit unsterblich zu machen, wie ich im Eingangszitat gesagt habe, oder zu sagen, das ist eine Chance, um einen Schritt weiter zu machen als Führungsspieler, um einen weiteren Schritt in meiner Karriere zu machen. Das muss die Betrachtungsweise sein und nicht, oh Gott, ich könnte verschießen und der Depp der Nation sein. Und das ist die erste Vorbereitung des Spielers. Warum wird der Spieler nicht darauf vorbereitet? Und das Zweite ist, der Spieler darf gar nicht in die Situation kommen. In dieser Situation des Spiels, während des Elfmeterschießens, gefragt zu werden, willst du das machen? Und dann steht natürlich ein Joshua Kimmich auch da und nein, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich eine ganz komische Situation. In dem Moment, wo die größte Anspannung da ist, da sind für den Spieler viel zu viele Emotionen drin, um eine klare Entscheidung treffen zu können. Das heißt, die Entscheidung kann der Spieler eigentlich gar nicht in der Situation treffen. Die muss vorher getroffen werden. Und für mich reicht es nicht, 5 oder 6 Schützen festzulegen und nicht mehr, weil die anderen brauche ich zu 95% ja nicht. Weil in 95% der Fälle brauche ich keinen 7. oder 8. Schützen. Das mag alles sein. Aber genau in der Situation sind diese 5% eingetreten, dass ich noch mehr als 5 Schützen gebraucht habe. Und dann habe ich diese, auf gut Deutsch, Scheißsituation auf dem Platz, die mich eben nicht weiterbringt. Und diese Situation will ich nicht, ich persönlich will die nicht beim größten Turnier der Welt haben. Da bin ich vorbereitet auf alle Eventualitäten. Und das ist auch das, was du eben aus dieser Situation lernen kannst. Bereite dich vor, bereite dich auch auf die Situationen vor, die vielleicht gar nicht vorkommen können. Zum Beispiel, wie reagiere ich auf einen Bouncer beim Matchstart? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Aber was ist, wenn es passiert? Stell dir vor, du bist im Halbfinale oder im Finale und jetzt bounzt dir der Dart daraus. Wie reagierst du? Wenn du das jetzt in der Situation entscheiden musst, da bist du hochemotional, weil du hast vielleicht deinen Dart sogar schon drin gesehen und bist gedanklich eigentlich schon, ich habe schon gewonnen, jetzt wurde mir was weggenommen und jetzt sollst du eine klare Entscheidung treffen können? Nein, das geht nicht. Das heißt, das muss vorher vorbereitet sein. Und dann kann dein Kopf auf diesen vorbereiteten Mechanismus zurückgreifen. Und deswegen ist die Situation auch so für uns jetzt, die nicht betroffen sind, wertvoll, weil wir diese Situation, sag ich mal, anders machen können. Das heißt, diese Vorbereitung wurde in meiner Denkweise verschlafen. Die hätte viel besser stattfinden müssen. Und das andere ist eben, warum sagt der Spieler nein? Warum sagt ein Leon Goretzka in der Situation nein? Natürlich darf er nein sagen, wenn er sich nicht wohlfühlt. Und es ist dann auch aus seiner Sicht vielleicht die richtige Entscheidung. Weil ich sage beim Dart ja auch, wirf nicht, wenn du dich nicht bereit fühlst. Aber ich frage mich, warum? Warum willst du nicht, siehst du die Situation nicht als: jetzt kann ich mich unsterblich machen, in Anführungszeichen. Jetzt kann ich zum Matchwinner werden. Warum sehe ich nur die negative Seite, jetzt kann ich zum Depp werden? Und bring dann einen Spieler dazu, ja zu sagen, die Verantwortung zu übernehmen, der noch nie einen Elfmeter geschossen hat in einem offiziellen Spiel. Jonathan Tah hat noch nie einen Elfmeter in einem offiziellen Spiel geschossen. Und dann brauchen wir nicht darüber reden, dass Jonathan Tah den verschossen hat. Er hat wenigstens die Verantwortung übernommen, wo andere sie nicht übernommen haben. Und deswegen, Jonathan Tah, Hut ab, größter Held. Leider hat es dann auch nicht gereicht. Per Mertesacker zum Beispiel hat gesagt, ein Innenverteidiger ist der Letzte, der einen Elfmeter schießen sollte. Weil das nicht zu seiner, Schießen gehört nicht zu seiner Kernkompetenz. Da ist schon auch irgendwie was dran. Und ich glaube aber, wie gesagt, ein Leon Goretzka geht mit einem ganz anderen Selbstvertrauen an diesen Elfmeterpunkt hin, vielleicht auch mit einem anderen Gefühl hin, wenn er im Vorfeld weiß, ich bin Schütze 7. Wenn es soweit kommt, bin ich Schütze 7. Der weiß schon bei Schütze 5, Schütze 6, okay, gleich könnte ich dran sein. Und kann dann in die mentale Vorbereitung gehen. So ist er gar nicht vorbereitet. Und dann sagt er eher natürlich nein. Und ich glaube, der würde dann auch gut schießen, wenn er weiß, ich bin Nummer 7. Und das sind so diese Dinge, da gucke ich persönlich mir gerne einfach andere Sportler an und wie gehen die mit Situationen um. Weil da finde ich, das kann man schon versuchen, einfach zu adaptieren. Würde ein Erling Haaland nein sagen, wenn er gefragt wird, ob er schießt? Braucht man nicht beantworten, oder? Schaut euch allein diese Ausstrahlung an. Ich weiß nicht, ob der nie an sich zweifelt und so weiter, aber schaut euch diese Ausstrahlung, schaut dem Typen ins Gesicht. Da hast du das Gefühl, der ist durch nichts einzureißen und auch sein Selbstvertrauen ist durch nichts einzureißen. Und weil er so ein Selbstvertrauen hat, spielt er so gut. Und nicht, er hat das Selbstvertrauen, weil er so viel Buden macht. Andersrum. Er macht so viele Buden, weil er mit diesem Selbstverständnis auf den Platz geht. Weil er weiß, das macht mich, ich komme immer wieder dazu zurück, unsterblich. Und jetzt überlegt euch mal, welche Situationen, welche Matches, welche Spiele sind euch, von euch, welche Siege sind euch am meisten im Gedächtnis geblieben? Doch die Siege, die knapp waren, oder? Kein 3-0, 4-0, wo der Gegner 20 Punkte schlechter im Average gespielt hat, sondern die, wo es in den Decider ging, wo ihr vielleicht auch einen Matchstart überstanden habt und dann den ersten, den zweiten oder den dritten Matchstart vielleicht reingemacht habt. Die Matches, wo ihr kurz vorm Verlieren wart, wo Sieg und Niederlage ganz eng aneinander lagen, das sind doch häufig die Spiele, wo wir sagen, boah, die bleiben mir im Gedächtnis. Da bin ich stolz drauf, wie ich da durchgekommen bin. Aber da muss nur ein oder zwei Darts anders fliegen. Und das ist das Spiel, wo du erstmal vielleicht ein, zwei Tage dran zu knabbern hast, weil es einfach eine bittere und herbe Niederlage ist. Aber für die Situation trainierst du. Für die Situation spielst du. Mach dir das klar. Und wenn du mit dem Mindset an die Situation rangehst, dann siehst du viel mehr, was du in der Situation gewinnen kannst, als das, was du verlieren kannst. Und das ist das Mindset, was ich für dich haben möchte. Dass du jeden Dart als Chance siehst und nicht als Gefahr. Weil, sind wir mal ehrlich, die meisten von euch sind wahrscheinlich Amateur-Dartspieler, die das vor allem hobbymäßig machen und damit nicht ihren Lebensunterhalt verdienen. Also gehen wir in ein Spiel rein und haben nichts, oder? Das heißt, wenn ich verliere, habe ich immer noch nichts. Aber ich habe nicht weniger. Wenn ich aber gewinne, habe ich vielleicht mehr. Das heißt, ich kann doch eigentlich nur gewinnen. Mir passiert nichts, wenn ich verliere. Ich muss auch nicht, klar, ich bin schon noch schlecht gelaunt, aber ich muss vom Selbstvertrauen her nicht, das muss nicht in den Keller fallen. Weil du bist immer noch der gleiche Mensch, du bist immer noch der gleiche Dartspieler und verlieren gehört zum Sport dazu. Wenn wir nicht regelmäßig verlieren würden, würden die Siege gar nicht so viel wert sein. Das heißt, du brauchst die Niederlage, um den Sieg wertzuschätzen. Und manchmal sind es eben die engen Siege, die viel bedeutender sind, aber die sind halt eben auch nah an der Niederlage dran. Mach dir das einfach mal klar. Wenn du diese Denkweise in deinem Kopf hast, dann wirst du merken, ey, das sind ja genau die Situationen, in die ich kommen will. Ich will doch genau das. Das macht viel mehr Spaß. So ist es zumindest bei mir. Ich habe eine ganze Tennissaison mal gehabt, da habe ich jedes Spiel 6-1, 6-0, 6-0, 6-0, 6-1, 6-1 gewonnen. Das war grottenlangweilig. Da habe ich mir gedacht, was mache ich hier? Und in einer anderen Saison habe ich 3 Siege, 3 Niederlagen gehabt. Aber das waren immer 7-6, 7-5. Match-Tiebreak verloren. Das waren irgendwie die Matches, wo ich gesagt habe, yo, der fordert mich heraus, da werde ich besser. In der Nachbetrachtung muss ich sagen, die haben mir viel, viel mehr gebracht als das 6-1, 6-0, weil da hätte ich mit links spielen können, nicht weil ich keinen Respekt jetzt vorm Gegner habe, sondern weil er halt einfach nicht auf meinem Niveau war. Umgekehrt genauso. Ich habe auch schon Saisons gehabt, da habe ich an Position 1 spielen müssen und habe genau so 1-1, 6-0, 6-1 nur auf die Mütze gekriegt. Macht auch keinen Spaß, weil ich weiß, okay, das ist einfach nicht mein Niveau. Und da kann ich mich dann auch zu wenig weiterentwickeln. Und das ist im Endeffekt ein bisschen so das, was ich aus dieser Situation rausgesehen habe. Ich habe einfach gemerkt, in meinen Augen, dass viele Spieler, die in der aktuellen Nationalmannschaft sind, sie sind ja auch noch drin in der Nationalmannschaft, mental für solche Situationen irgendwie noch nicht bereit sind. Da hatten wir früher andere Typen, da hatten wir früher andere Mentalitäten. Und da muss man das so ein bisschen vielleicht auch als Spieler überdenken, warum ist das so? Ich sehe heutzutage nicht mehr so viele Spieler, gerade jetzt im Fußball, wenn wir mal bei dem Beispiel nochmal bleiben, die eine Mentalität wie ein Schweinsteiger, ein Kroos, ein Ballack, und wie sie alle heißen, haben. Die auch von der Ausstrahlung her da waren und den Gegner gefühlt aufgefressen haben. Ja, Schweinsteiger, der mit einer Platzwunde weitergespielt hat und so weiter und so fort. Jetzt ist alles irgendwie so ein bisschen so, ich will es nicht zu gemein sagen, so ein bisschen Mimimi. Wird schwierig, na, mag ich dann nicht. Ist ein bisschen gemein, weil ich kenne die Jungs nicht, deswegen ist das nur das, was ich beobachte. Ja, das heißt nicht, dass es so ist, das möchte ich immer ganz klar dazu sagen. Ich will da keinen verurteilen, weil ich kenne die Leute nicht und ich bin auch selber nicht in der Situation. Das ist nur das, was ich als Mentaltrainer beobachte. Und da fehlen mir so ein bisschen die Typen. Mats Hummels hat es in einem Interview ganz gut gesagt. Er wurde damals auch mal gefragt, willst du schießen? Übrigens vorm Elfmeterschießen, nicht währenddessen. Er hat dann überlegt, gesagt, yo, Trainer, ich schieß. Und der Trainer hat gesagt, wir haben schon 6 bis 7 andere. Bist erstmal hinten dran. Da haben sich sofort 6 bis 7 andere gemeldet, die auch schießen wollten. Und das, finde ich, hat sich halt so ein bisschen verändert. Und dann entstehen halt auch so Niederlagen gegen eine Mannschaft, die man vielleicht als schwächer eingeschätzt hätte als sich selbst. Und das ist das, was ich für euch eben auch möchte. Ich möchte, dass ihr nicht den einfachen Weg immer nur geht. Ich möchte, dass ihr, wenn es schwer wird, weitermacht. Und das soll auch mein Takeaway für die Woche sein. Ich möchte nicht, dass du in deiner Komfortzone bleibst. Such dir mal in den nächsten Wochen Situationen, wo du raus musst aus deiner Komfortzone. Was bringt dich raus aus deiner Komfortzone? Und das muss gar nicht immer irgendwas mit dem Dartspielen zu tun haben. Ich war jetzt im Urlaub und wir haben eigentlich einen Hot Tub, sollte das eigentlich sein, befüllt mit Wasser, aber als das Wasser befüllt war, hatte das 10 Grad. Und ich hasse kaltes Wasser. Ja, kann ich euch dazu sagen, ich tue mir da echt schwer. Deswegen 10 Grad ist für manchen vielleicht Pillepalle, weil Eisbaden fällt unter diesen Begriff, aber natürlich bis zum Eis geht es noch ein bisschen Grad tiefer, aber für mich ist 10 Grad ultra kalt. Und ihr habt es vielleicht auch gesehen, ich habe es deswegen auch als Reel mal aufgenommen, um das zu zeigen, dass man sich in anderen Situationen auch aus der Komfortzone rauspushen kann. Und das hilft dir dann, weil jetzt stellt dein Kopf fest, okay, wenn ich das schaffe, das mag ich nicht, aber ich habe es trotzdem durchgezogen, dann ziehe ich woanders auch durch. Wenn ich mir immer die Erlaubnis gebe, zum Beispiel bei einem Workout früher aufzuhören oder bei einer Übung an Bord, da kriege ich nach 2 Minuten nicht hin, okay, mache ich was anderes. Dann lernt dein Kopf, okay, ist schwer, ich kann ja rausgehen aus der Situation, ich muss das Schwere nicht annehmen. Und das ist aber genau das Falsche, das ist der falsche Weg, weil in Matches, in Spielen, da musst du in den Decider ab und zu. Da musst du auch mal 0-2 Satzrückstand annehmen und kämpfen. Da musst du auch mal spielen, ohne dass du einen Touch hast. Und da unterscheidet sich, wie dein Mindset ist. Ob du nur gut spielen kannst, wenn du ein gutes Gefühl hast, guten Touch hast, wenn alles Komfortzone ist. Oder ob du auch kämpfen kannst, wenn es sich mal nicht gut anfühlt. Und das ist das, was ich für dich will. Und das trainier bitte diese Woche. Das heißt, wenn es an Bord mal schwierig wird, hör nicht sofort auf. Wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel nach dem Duschen dich mal kalt abzuduschen, mach es. Wenn du mal joggen gehen kannst, wenn es regnet, mach es. Bring dich in Situationen, die außerhalb deiner Komfortzone sind. Und dein Kopf wird es dir danken. Und du bist danach stolz, dass du das geschafft hast, dass du es gemacht hast. Deswegen gehe ich im Urlaub auch so gerne in die Berge und da wandern. Wir waren im Urlaub wandern und ich war lange jetzt nicht mehr wandern durch die beiden Kinder und wir sind da eine Dreiviertelstunde 400 Höhenmeter bergauf gegangen. Der Weg an sich war einfach, aber die 400 Höhenmeter mit dem Luca hinten drin, der 15 Kilo wiegt, da habe ich dann halt nicht 80 Kilo nach oben getragen, sondern 95. Und das war anstrengend. Aber als ich oben war, bestes Gefühl überhaupt. Und das sind die Situationen, die, und das merke ich selber an mir, die mich in anderen Situationen auch nicht aufgeben lassen. Und da war ich früher weicher. Und deswegen kann ich euch auch sagen, diese Veränderung, die kann man machen. Und ich lasse dann nicht gelten, ja, ich bin halt so. Denn wenn du wirklich etwas willst, wenn du wirklich etwas verändern willst, dann leg los und beobachte, wie sich dein Mindset verändert. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTalk Media.